Vielleicht ganz zum Beginn mal so als Einstiegsfrage, damit alle, die zuhören, auf dem gleichen Stand sind. Du hast ja ein Buch geschrieben, auch über konsensuelle Nicht-Monogamie. Das ist ja ein ganz schön schwieriger Begriff. Was meinst du denn damit überhaupt mit konsensueller Nicht-Monogamie?
Konsensuelle Nicht-Monogamie, damit meine ich, wenn Leute nicht monogam leben, also nicht in einer Zweierbeziehung, in einer Paarbeziehung, in einer Ehe, sondern in sozialen Konstellationen von drei oder mehr Erwachsenen. Und wenn das konsensuell geschieht, das heißt, wenn es einen Konsens darüber gibt, also wenn alle einverstanden damit sind, dass das genau so ist.
Also was ist denn dann der Unterschied für dich genau zwischen konsensueller Nichtmonogamie und zum Beispiel Polyamorie?
Also der Grund dafür ist einfach, weil es verschiedene Konzepte von Nichtmonogamie gibt. Also es gibt Polyamory, es gibt offene Beziehungen, es gibt Relationship Anarchy, es gibt Leute, die leben in Dreier-, Vierer-, Fünfer-Konstellationen und wollen auch einfach gar nicht so einen festen Begriff dafür haben. Das ist ja so ein bisschen das Problem, aus meiner Sicht jetzt auch ehrlich gesagt, wenn man von Polyamory redet, dass es halt einen Polyamory-Diskurs gibt, der halt relativ genau sagt, wie Polyamory aussehen soll. Also, dass da Liebe eine Rolle spielt, dass alle Leute immer über alles reden, also alle miteinander. Es gibt so eine Norm, dass tatsächlich alle auch mit allen was zu tun haben wollen. Es ist halt ein bisschen statisches Konzept. Wie man könnte sagen, da wird eine neue Identitätskategorie aufgemacht. Ich bin jetzt Poly und dann muss ich die und die und die Kriterien erfüllen. Und ich habe mir halt ganz verschiedene Formen von Nicht-Monogamie angeschaut, auch solche, die sich jetzt nicht Poly oder offene Beziehungen oder sonst was nennen.
Du sprichst in dem Zusammenhang ja auch von Beziehungsnetzwerken und jetzt nicht nur von Beziehungen, sondern eben konkret von Beziehungsnetzwerken. Was erweitert denn dieser Begriff des Netzwerkes jetzt nochmal diesen Beziehungsbegriff?
Ja, Beziehungen können ja auch zwischen zwei Personen sein. Und ein Beziehungsnetzwerk ist halt ein Netzwerk von Menschen, die sich irgendwie aufeinander beziehen, die miteinander leben, die sich mögen, die sich umeinander kümmern. Da habe ich halt Leute gesucht, die in Gruppen von, was weiß ich, 3, 4, 5, teilweise sogar 15 Personen sagen, dass sie halt zusammenleben, also ein Netzwerk sind und sich auf verschiedene Arten und Weisen umeinander kümmern.
Ich würde jetzt gern von dieser Ebene, wie du das alles ist und dieser Begriffsklärung dann gern auch so konkreter werden. In den letzten Jahren wird Monogamie ja auch immer wieder in so einem breiten gesellschaftlichen Diskurs öffentlich in Frage gestellt. Polyamorie oder andere konsensuelle Nicht-Monogamie-Formen, wie zum Beispiel auch eben, was du schon angesprochen hast, offene Beziehung oder so, wird auch immer ja häufiger öffentlich verhandelt. Wie erklärst du dir denn diesen Vorstoß jetzt von so nicht-monogamen Beziehungsformen?
Das ist eine spannende Frage. Also ich mache mal eine schöne Antwort und eine hässliche Antwort. Die schöne Antwort ist, dass wir dafür eintreten, dass es nicht nur Monogamie gibt, also ich bin da irgendwie seit 20 Jahren auch irgendwie aktivistisch an dem Thema dran, dass wir allmählich so ein bisschen Erfolg gehabt haben und so ein bisschen Repräsentation für unsere Art zu leben jetzt auch in der Öffentlichkeit auftaucht. Also dass sozusagen eine soziale Bewegung was geschafft hat, nämlich eine Selbstverständlichkeit, die Selbstverständlichkeit der Monogamie ein kleines bisschen anzuknacken. Das so zumindest als Abweichung und natürlich auch immer als Problem behaftet, das im Mainstream vorkommt. Das ist die schöne Antwort. Und die weniger schöne Antwort ist, dass es möglicherweise im postmodernen Kapitalismus bestimmte Probleme gibt, die man gut mit Nicht-Monogamie lösen kann. Also es könnte sein, dass die heterosexuelle Kleinfamilie ganz gut zum alten Modell des fordistischen Kapitalismus gepasst hat, wo man irgendwie so einer Arbeit an einem Ort nachgegangen ist, so planbare Lebenswege hatte und alles so schön übersichtlich und klein war. Und heute im postmodernen Kapitalismus, wo alles so ungemein flexibel ist, wo man sich jeden Tag neu erfinden muss, wo die Arbeitswelt einen bestimmten Milieus halt quasi um den Globus jagt, dass da Polyamory auch ein viel passenderes Beziehungsmodell ist. Ich sag's mal in einem platten Beispiel. Wenn man drei Jobs hat, einen in Halle, einen in Frankfurt und einen in Berlin, dann ist es vielleicht auch ganz praktisch, wenn man an diesen drei Orten jeweils eine Intimbeziehung hat und eben nicht monogam lebt. Das wäre dann eine Erklärung, die eher sozusagen die äußeren Umstände in den Mittelpunkt rückt. Und ich denke, so die Wahrheit liegt so ein bisschen dazwischen. Also klar ist es auch ein Effekt von einem sozialen Wandel, der von Leuten bewusst angestoßen wurde und jetzt mehr Freiheit, weniger Einschränkungen verspricht, aber es ist halt auch ein Effekt von der allgemeinen Flexibilisierung und vom allgemeinen Kaputtgehen von traditionellen Mustern in unserer Gesellschaft.
Aber was denkst du denn, wie viel revolutionäre Sprengkraft, sage ich jetzt mal, steckt denn tatsächlich in diesen nicht monogamen Beziehungsformen? Also würdest du sagen, dass dieser emanzipatorische Ansatz, der jetzt für mich sehr lange auch mit nicht monogamen Beziehungsformen in Verbindung steht, dass der auch heute noch so in diesem Diskurs mit da drin steht? Oder ist Nichtmonogamie eine woke Variante der Beziehung geworden?
Das ist eine sehr, sehr große Frage. Das ist in der Tat auch die Frage, die jetzt mein Forschungsinteresse bei diesem Projekt, wo ich das Buch vor 2 Jahren fertig gemacht habe, war. Ja, ich sag mal so, es gibt ja über diese Frage, gibt es eine lange Auseinandersetzung in der Linken und auch in der Poly-Szene. Ich habe es schon so ein bisschen eben angedeutet. Es gibt schon auch gute Argumente dafür, warum Polyamory der passende Lebensstil für den postmodernen Kapitalismus ist. Es gab in der Geschichte der Nichtmonogamie einen unheimlichen Überschwang darin, die emanzipatorischen Möglichkeiten zu überzeichnen. Ich mache da mal eine Klammer auf, weil mir das wirklich auch aus einer Bewegungssicht relativ wichtig ist, dass wir das irgendwie auf dem Schirm haben, dass es in den 70er Jahren Gruppen gab, die dachten, wenn wir die Monogamie über Bord werfen, dann befreien wir dadurch unsere im Kapitalismus eingehegten Triebe und werden dadurch so starke, gesunde Menschen, dass wir den Kapitalismus gleich mit hinwegfegen, wenn wir nur unsere Triebe befreien. Und das ist natürlich ein Riesenversprechen, ja. Kuse sagt, die Konterrevolution ist in der Triebstruktur verankert. Also der Kapitalismus wurstelt uns in der Sozialisation die Unterwerfung in den Kopf. Und wenn wir unsere Triebe befreien, dann sind wir halt keine unterworfenen Subjekte mehr und dann brauchen wir uns nur noch zusammenzutun. Und dann ist dieser Kapitalismus endlich am Ende. Ist ein Riesenversprechen. Ne? Hat aber in den 70er Jahren dazu geführt, dass schon fast sektenhafte Gruppen sich zusammengetan haben und halt einen ungemeinen sozialen Druck auf die Beteiligten ausgeübt haben, jetzt aber bitteschön auch Sexualität mit allen zu praktizieren, oft dann auch in solchen Formen, dass der Guru verteilt hat, wer mit wem Sex haben muss. Und ja, das hat einfach zu unheimlich viel sexueller Gewalt, psychischer Gewalt und in allem geführt. Das müssen wir als Leute, die Polyamorie oder Nichtmonogamie gut finden, auf dem Schirm haben. Ne? Wer kann, schaue sich mal den Film Meine keine Familie an. Da wird die Geschichte einer solchen Sekte in der Rückschau erzählt. Das ist wirklich unheimlich ergreifend, wie krass das war. Okay, also kurz gesagt, es lauert immer das Problem, dass das am Ende auch patriarchal vereinnahmt wird. Nicht nur neoliberal vereinnahmt, sondern auch patriarchal vereinnahmt. Und dass dann halt eben Männer sich auf die Versorgung und die Sexualität von vielen Frauen versorgen lassen. Und natürlich ist aber so dieses befreiende Potenzial jetzt auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Klar, die Kleinfamilie ist eine passende Organisationsform, damit im privaten Rahmen die Leute fit für den Kapitalismus und für das ganze System gemacht werden. Und wenn man anfängt, diese Reproduktionsmaschine, wenn man die umgestaltet, dann bedeutet das ja auch unter Umständen was für den Kapitalismus. Insofern finde ich es jetzt auch nicht ganz unplausibel, dass das einen gesellschaftlichen Impact am Ende haben kann. Und das würde ich auch vorsichtig als Ergebnis meiner Forschung tatsächlich nach wie vor verteidigen, dass das Leben in nicht monogamen Kontexten gewisse Freiheitsgrade gegenüber den Zumutungen des Kapitalismus ermöglicht und auch eine gewisse Emanzipation von hegemonialen Geschlechterverhältnissen. Was die Geschlechterverhältnisse angeht, deswegen, weil in einem warenproduzierenden Patriarchat ist ja relativ fest vorgegebene, aufeinander bezogene und eingespielte Rollen gibt. Und das ist halt eine duale Vorstellung. Ich sag's mal wirklich extrem platt und kurz. wo Männer arbeiten gehen und Frauen die zu Hause fit machen für den Arbeitsmarkt. Mir ist schon klar, dass das heute alles nicht mehr so einfach ist und dynamischer und veränderlich. Aber diese Vorstellung und auch diese Praxis im Großen und Ganzen existiert sie schon noch. Und die wird halt nochmal ganz neu zusammengewürfelt, wenn nicht zwei Personen sich arrangieren müssen, sondern drei. Dann kann man einfach diese Plattengeschlechterverhältnisse nicht so abspulen, wie das in Zweierbeziehungen funktioniert. Die Illusion der Emanzipation, das ist eine Beobachtung in heterosexuellen Paaren, dass gleichzeitig mit einer sehr ungleichen Arbeitsteilung die Illusion von Geschlechtergerechtigkeit aufrechterhalten wird. Die funktioniert nicht so gut, wenn drei beteiligt sind, weil man sich nicht so schön aufeinander einspielen kann in der gepflegten Illusion, dass alles super und gleich verteilt ist. Was den Kapitalismus angeht, klar, das ist eine Antwort auf neoliberale Zumutungen. Andererseits, ich sag's mal mit Bini Adamczak. Bini Adamczak hat gesagt, ich habe gar keine Zeit für Lohnarbeit, ich muss meine Polybeziehungen pflegen. So, in etwa. Es war nicht genauso, aber so in der Art. Und ja, tatsächlich, das finde ich auch in den Interviews mit den nicht monogam lebenden Leuten, die ich geführt habe, dass einfach unheimlich viele von denen oder andersrum gesagt fast niemand von denen einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachgeht, weil die Beziehungsführung mit vielen Leuten einfach total aufwendig ist und weil auch einige Bedürfnisse in großen und tragfähigen Netzwerken erfüllt werden können. Also ja, man braucht halt einfach nicht so viel Geld. Man muss nicht so viel arbeiten gehen, wenn man zu acht sich Wohnraum teilt, Geld miteinander teilt. Da reicht es vielleicht, wenn zwei davon ganz gut verdienen und die anderen was weniger arbeiten, wenn man sich gegenseitig in allem Möglichen unterstützt. Oh, das war jetzt eine lange Antwort.
Aber eine lange, gut erklärte Antwort auf auch eine ja sehr komplizierte Frage. Du hast ja auch jetzt gerade schon auch so ein paar konkretere Beispiele gegeben, wie eben so auch diese Sorgearbeit oder auch ja Carework denn so aussehen kann in so nicht monogamen Beziehungen und hast ja auch schon ganz gut erklärt, dass auch in heterosexuellen monogamen Beziehungen, auch wenn viele Menschen da wahrscheinlich versuchen, diese klassischen Carework-Zuschreibungen aufzulösen, doch dann viele Paare dabei an ihre Grenzen stoßen, weil es eben auch noch sehr, sehr viele Strukturen gibt, die diese begünstigen, zum Beispiel eben auch in so Konstrukten wie der Ehe mit dem Ehegattensplitting oder auch einfach in gesellschaftlichen Zuschreibungen, wenn es um Kinder zum Beispiel geht. Würdest du sagen, dass es in nicht monogamen Beziehungen einfach auch eine andere Auseinandersetzung mit diesen ganzen Strukturen gibt und vielleicht auch mehr Auseinandersetzung oder ist das nicht so?
Also meine Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass das definitiv so ist. Und das liegt meines Erachtens auch an zwei Sachen. An einem, dass es in diesem ganzen alternativen Beziehungen-Diskurs immer ganz stark der Anspruch formuliert wird, dass man ständig miteinander reden und immer alles reflektieren muss. Das macht nochmal einen Druck dahin, dass man über solche Sachen eben nachdenkt und nicht so leicht in die Falle tappt, dass man alles am Ende dann doch so macht, wie die Eltern es auch gemacht haben. Und zum anderen ist es einfach das sozial-strukturelle Arrangement. Also ich sag mal so, in Zweierbeziehungen kann man ja die gemeinsam geteilte Illusion, dass, keine Ahnung, zweimal im Jahr den Drucker reparieren, genauso aufwendig ist wie jede Woche zweimal die Wäsche zu waschen, kommt in eine solche Situation eine dritte oder eine vierte Person mit rein und fangen dann zum Beispiel die beteiligten Frauen an, sich darüber zu unterhalten, wie aufwendig die Reproduktionsarbeit ist, die sie da machen, dann passiert es auch ganz beiläufig, ohne dass man jetzt den expliziten Anspruch hat, alles immer zu besprechen, dass den Leuten halt eher auffällt, dass da was schief läuft, als in einem Paar unter Paaren, wo sich immer alle einig sind, dass es natürlich total ausgeglichen ist alles, aber am Ende doch so ist, dass zeitmäßig die Frauen auch heute noch, auch in postkonventionellen Milieus, selbst da, wo die Frauen mehr arbeiten gehen als die Männer, einen größeren Anteil an Hausarbeit übernehmen.
Was würdest du denn vielleicht auch jetzt mal ganz konkret Menschen in nicht monogamen Beziehungen raten, um eben diese Emanzipation auch noch ein bisschen mehr anzukurbeln?
Ich würde sagen, und das kann ich tatsächlich auch mit den Sachen, die ich mir angeschaut habe, begründet sagen, dass es total wichtig ist, pragmatische Strategien zu finden. Also ich konnte herausarbeiten, dass es, vor allem unter jungen, großstädtischen, gut gebildeten Menschen oft Polykontexte gibt, die unheimlich starke Ansprüche formulieren, die ideologisch und theoretisch total fit sind und unheimlich lange und viel darüber reden können, wie Polykontexte sein sollen, wie man sich reflektiert, wie man aufeinander eingeht, wie man aufeinander achtet, wie man mit Emotionen umgeht, die aber relativ wenig weit dabei kommen, die Hausarbeit halbwegs gleich zu verteilen. Und demgegenüber konnte ich so ein bisschen eine Schublade konstruieren von eher älteren Polykontexten, die es schon länger gibt, wo Leute drin wohnen, die eher ideologisch nicht so unheimlich weit vorne sind, die sich nicht so unheimlich tief in da reinstürzen, wie es sein soll, die aber dafür pragmatische Strategien dafür entwickeln, wie man Anspruch und Wirklichkeit miteinander vermitteln kann. Ein schönes Beispiel dafür ist, dass in einem Beziehungsnetzwerk die Leute irgendwann festgestellt haben, oha, wir wollen zwar Geschlechtergleichheit, aber am Ende putzen doch die das Bad, die es zuerst stört, dass es schmutzig ist. Und du meine Güte, das sind ja fast immer die Frauen. Dann hat man gesagt, okay, wir wollen das nicht, wir wollen das anders. Wir planen das jetzt so, dass wir einfach wir treffen uns und halten fest, so das Bad wird jetzt mal für die nächsten 2 Jahre nur von den Männern geputzt. Und es wird aber dann geputzt, wenn die erste Person sagt, jetzt muss es geputzt werden. Das mag vielleicht ein bisschen schräg anmuten, das Soziale so total zu verriegeln, aber am Ende scheint mir diese pragmatischen Lösungen, dass man halt irgendwie schaut, wie kommen wir denn dahin, dass unsere Ansprüche umgesetzt werden, das wirkt am meisten dafür, dass es halbwegs gleiche Verteilungen von Reproduktionsarbeit gibt im Netzwerk.
Wir haben ja jetzt gerade schon ganz viel darüber gesprochen, inwiefern Nicht-Monogamie als alternative Beziehungsform vielleicht auch emanzipatorisch wirken kann und wie viel Sprengkraft da eigentlich drinsteckt. Das Ganze hast du auch, das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, auch probiert schon mal aufzuschreiben und irgendwie zu sammeln, aber nicht nur alleine, sondern auch mit anderen. Und daraus ist dann der Sammelband Polyfantastisch, Nicht-Monogamie als emanzipatorische Praxis entstanden. Was steht denn da genau drin? Worum geht's denn da?
Worum es geht, ist erstmal auch, dass schon einige eher jüngere Wissenschaftlerinnen in den letzten 2-3 Jahren schlaue, dicke Bücher über das Thema geschrieben haben, die keiner liest. Also ich habe eine Doktorarbeit darüber geschrieben, die ist, glaube ich, 40 Mal verkauft oder so. Und dieser ganze Wissenschaftskram, der ist natürlich auch im Alltag oft ein wenig weiterführend. Deswegen habe ich mit Cornelia Schadler und vielen anderen Wissenschaftlerinnen zusammen einen Sammelband gemacht, wo wir so unsere Ergebnisse und Zwischenergebnisse so formuliert haben, dass sie am Ende für Leute, die poly leben wollen oder vielleicht auch für eine Bewegung von kritisch nicht monogam lebenden Menschen irgendwie Sinn macht. Da geht es zum Beispiel um die Schwierigkeiten, eine Sprache zu finden, abseits der Mononormativität, also wie man damit umgeht, dass man so Fragen gestellt bekommt wie, ist das jetzt dein Freund oder sowas? Es geht um Beziehungsformen im queeren Alltag. Es geht um freundschaftszentrierte Lebensweise. Das ist ja auch eine Art von Nicht-Monogamie, dass man nicht Intimbeziehungen, sondern Freundinnenschaften oder Freundschaft in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt. Es geht auch um Erfahrungen, also darum, wie es ist, wenn man poly sich auf Online-Dating einlässt oder wie das Weihnachtsfest funktioniert, wenn man gegenüber der Herkunftsfamilie begründen muss, dass da nicht eine, sondern 5 Personen mitkommen. Und um noch viele weitere Sachen, also es sind, glaube ich, 14 Texte in dem Band drin, der ist bei Unrast erschienen und ich glaube, der macht so schon ganz gut so eine Klammer um die aktuell diskutierten Fragen in Sachen Nicht-Monogamie auf.